Eine junge Frau, Jasmin heißt sie, begibt sich auf die Suche nach ihrem Großvater. Die Großeltern von Jasmin lebten als Schwarzmeerdeutsche in der Nähe von Odessa auf der Krim. Ihr Opa ist seit 1944 verschollen, doch plötzlich taucht er wieder auf. Ein Schicksalswink, denn Jasmin, die Enkelin, ist Tourköchin von Bob Dylan. Und als die Nachricht von ihrem Großvater auftaucht, gerade mit Bob Dylan in der Ukraine, also ganz in der Nähe unterwegs. Die Köchin von Bob Dylan. So heißt der neue Roman von Markus Berges. Ein Buch über Bob Dylan, ein Buch über eine deutsch-russische Familiengeschichte und ein Buch über eine Reise nach Odessa. Markus Berges ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben selbst deutsch-russische Vorfahren, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also meine Großmutter stammt aus der Südukraine, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Odessa, ist so 60, 70 Kilometer entfernt. Meine Mutter ist da auch noch geboren.
Für den Roman haben Sie vor Ort, also in Odessa, recherchiert und Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie diese Recherche deprimiert hat. Warum?
Also ich habe, bevor ich dort hingefahren bin, habe ich mich, ich würde mal sagen, so ungefähr 3 Monate lang habe ich da einfach so die russlanddeutsche Geschichte recherchiert. Ich habe vor allen Dingen viel Erinnerungsliteratur gelesen, allerdings weniger literarische Erinnerungsliteratur als solche, die in so den Jahresheften der Landsmannschaften der Russlanddeutschen herausgegeben wurden, nachdem ich mir das ganze Thema erarbeitet hatte. Insbesondere auch das verschwiegene Thema der Judenverfolgung dort. Also ich meine, das ist eigentlich ein düsteres Kapitel nach dem anderen, wenn man es so betrachtet. Während die persönlichen Erinnerungen der Russlanddeutschen, die sie selber so verfasst haben, die sind eigentlich eher sonnig. Aber dieser Widerspruch hatte für mich etwas tief Deprimierendes, solange ich da in der Bibliothek saß. Als ich dann in Odessa war, ging die Sonne wieder auf.
Das ist ja interessant, denn wenn man die Geschichte der Russlanddeutschen verfolgt im 20. Jahrhundert, ist das eine Geschichte von Verfolgungen, Demütigungen, Herabsetzungen, auch Hunger und Elend. Wie kann man sich das erklären, dass da so viele persönliche Erinnerungen sind, die voll Sonne und Sonnenschein sind?
Ja, es geht dann gerade um das Gegenteil. Also wenn man gerade das erlebt hat, also in erster Linie auch eine Opfergeschichte hat, und womöglich die anderen Seiten dann aber auch noch verschweigen muss. Ich meine, es ist so, dass die Erfahrungen, die die Russlanddeutschen dort mit der nationalsozialistischen Besetzung gemacht haben, sind welche, die tabu besetzt sind aus verschiedensten Gründen. Gleichzeitig sind aber auch die, inwiefern sie Sowjetbürger gewesen sind, sind gerade in der Zeit des Kalten Krieges auf jeden Fall auch tabu besetzt gewesen. Es ist ganz interessant, sich damit so auseinanderzusetzen. Man hatte in der Recherche, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, in den Geist der 50er und 60er Jahre, der Erinnerung der 50er und 60er Jahre, die mir eigentlich fremd sind, weil das ja auch eine Zeit vor meiner Geburt ist, nochmal einzutauchen. Also gewissermaßen so in den Kern, Erinnerungskern einzutauchen einer Generation, von der sich dann die 68er befreien mussten. Das war so eine Sache, die tief deprimierend war. Das war so etwas, was also als wäre das dort im Kern nochmal so gefangen in den Erinnerungen der Russlanddeutschen. Und die haben sich in erster Linie, haben die sich in solcher Erinnerungsliteratur, haben sie sich daran an die Feiern, an die Lieder, an den Dialekt, an all das, was sie auch für sich erhalten wollten, wo ihre Identität dran hängt, haben die sich eben erinnert. Ich hatte eher das Gefühl, hinter den Erinnerungen steht so eine Art dröhnendes Schweigen. Und zwar bezüglich der Dinge, die mich interessieren.
Sie erzählen das in Ihrem Buch anhand von Florentinius Malsam. Das ist der Großvater Ihrer Heldin Jasmin. Das heißt, der Roman ist aus der Perspektive von Jasmin und aus der Perspektive von Florentinius Malsam erzählt, der auch eine gruselige, eine bettelarme Kindheit hatte. Was war das für eine Kindheit?
Der Florentinius ist als Kind mit seiner Mutter und mit seinen Schwestern als Kulake verschleppt worden. Also das waren ja die sogenannten reichen Bauern, die dort so genannt wurden. In der Regel waren das aber nicht unbedingt die reichsten Bauern, sondern das war ein Vorwand, mit dem sich das stalinistische Regime die Rechtfertigung verschafft hat, die Bauern, nicht nur die deutschen Bauern, in die Kolchoswirtschaft zu zwingen. Und der ist dort verschleppt worden. Sein Vater ist erschossen worden als Kulake. Und er mit seiner Mutter und mit seinen Schwestern, wobei er eine Schwester verloren hat, auf dem Weg ins Lager, gekommen, hat dort als Waldknecht arbeiten müssen, also so im Holzabbau. Und durfte dann allerdings nach 2 Jahren wieder zurückkehren. Solche Biografien hat es auch historisch gegeben. Also es ist jetzt fiktiv, aber es ist nicht komplett erfunden.
Sie dringen in diese Geschichte ein. Sie erzählen das auch sehr eindrücklich von Verfolgung und Flucht. In einem Kapitel irren 2 hungrige Kinder, eben auch der Großvater als Kind irrt umher. Mir sind da auch sofort die Bilder der Flüchtlinge heute eingefallen. Das scheint einem in dieser Zeit merkwürdig nahe zu sein. Geht Ihnen das ähnlich?
Als ich den Roman geschrieben habe und insbesondere diese Passagen geschrieben habe, da war das natürlich noch nicht so ein Thema, das jetzt so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand wie heute, obwohl da viele Dinge natürlich auch schon vorkamen und Lampedusa auch schon ein Thema war. Für mich ist es jetzt persönlich, als mein eigener Leser, ist es natürlich interessant überhaupt, das jetzt nochmal mitzubekommen. Es ist keine Absicht gewesen, aber wenn jetzt ich in ersten Rezensionen lese, dass natürlich Flucht und Verfolgung so eine große Rolle spielt, ja, dann leuchtet mir das selber so ein. Und klar, das ist für mich tatsächlich ein Thema gewesen, mit dem ich mich jetzt mehrere Jahre beschäftigt habe, wenn jetzt auch eher aus persönlichen Gründen und weil mich da dieses Projekt so hingeführt hat.
Für Ihren Großvater ging es dann weiter, Florentinius. Dann kommt so eine Zwischenzeit, er verliebt sich, er hat auch, Sie beschreiben das dann auch sehr schön, er hat auch sehr glückliche Momente, sie fahren aus, er lernt eine Frau kennen, also das ist nicht nur alles düster und dunkel. Aber dann kommen die Deutschen, das ist skurril, von den Hitlerdeutschen befreit, aber so eine richtige Befreiung ist das auch nicht, oder?
Für den Florentinius ist es insbesondere deshalb keine richtige Befreiung, weil vorher schon seine Lebensaufgabe war, sich als Deutscher und als Kulak überhaupt an das Sowjetsystem anzupassen und sich als Kommunist zu beweisen. Was als Deutscher dort auch eine schwierige Aufgabe ist, weil die Deutschen dort tendenziell dem stalinistischen Regime und dem Sowjetkommunismus eher oppositionell gesinnt waren. Das heißt, es ist auch für ihn Verrat gewesen an seiner eigenen kulakischen Vergangenheit. Und nun plötzlich kommen dort die Deutschen und denen geht es eigentlich in erster Linie gar nicht um das Bekenntnis, sondern die interessieren sich in erster Linie darum, dass sie dort Deutsche haben, dass sie dort gewissermaßen ihre Parteigänge auch als Deutsche haben. Und sie privilegieren auch die Deutschen im Vergleich natürlich zu den anderen Sowjets, die für sie natürlich Untermenschen sind. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, vor allen Dingen, weil es für die Deutschen ja auch eine Chance bedeutet, ne? Nach dieser schwierigen Geschichte vorher, da jetzt gewissermaßen auf der Seite der Sieger zu sein und nicht auf der Seite der Verlierer, waren sie nicht unbedingt, aber auf Seite der Verfolgten.
Dann kommt aber der Krieg, er kommt in den Krieg und dort wird er ein Überläufer aus der Not, aus der Todesangst heraus. Überhaupt hat man das Gefühl, er ist alles andere als ein überzeugter Nazi. Ich glaube auch vorher, warum ist er Kommunist geworden? Dann gehört er zur SS auf einmal, dann wird er wieder Überläufer. Ich glaube, so habe ich es rausgelesen, er will eigentlich nur leben, einfach nur leben und lieben und überleben. Das ist das, was er will, oder?
Ja, ganz genau, klar. Der Mann ist traumatisiert, er ist als Kind im Lager gewesen, er hat seine Familie verloren und hat danach eigentlich eine ganz prekäre Existenz. Der interessiert sich für Ideologien eigentlich nur als Überlebensmittel. Und er ist eben von Ideologien aber umstellt in seinem Leben. Erst und zwar von antagonistischen, die er sich nicht ausgesucht hat. Das sind einfach nur die Optionen, die er so ergreift.
Also Sie schildern das ganz schön. Einmal werden Sie von den Nazis beauftragt, Sie sollen Juden aufspüren. Sie wissen mit dem Auftrag eigentlich überhaupt gar nichts anzufangen, oder?
Also es hat auch dort einen gewissen Antisemitismus gegeben, aber keinen narzisstischen. Und gleichzeitig hat es aber auch ein Nebeneinanderleben gegeben. Aber trotzdem ist es aber so, dass auch die Russlanddeutschen sich an der Judenverfolgung dort beteiligt haben, was in dem Roman auch eine Rolle spielt. Also es sind eigentlich ganz furchtbare, prekäre Zustände, insbesondere in diesem Leben von Florentinius, also von 1920 bis 1944, so sich auch zuspitzen in diesem Gebeuteltsein, auch in dem keine Wahl haben. Oder es so empfinden. Man hat ja immer eine Wahl, aber es so empfinden, wenn irgendwie die Grundbedürfnisse nicht mal befriedigt sind oder wenn es darum geht, irgendwie einfach eine Perspektive im Leben zu haben, dann sieht es nun mal mit der Wahl anders aus als jetzt für uns zum Beispiel.
Also Sie erzählen in diesem Buch, das wird einem sehr bewusst, auch ein großes Stück Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das spiegelt sich ja im Leben des Florentinius. Und die Kultur der Schwarzmeerdeutschen, die schildern Sie auch. Die sind religiös, sehr religiös. Die Russen, die versuchen zwar, ihnen den Glauben auszutreiben. Sie dürfen dann keine Gottesdienste mehr feiern oder nur noch ganz versteckt. Das gelingt ihnen aber nicht so richtig. Über Florentinius Malsam schreiben Sie einmal, die Messe schlug ihn ganz unerwartet in den Bann. Also als die Deutschen kommen, dürfen sie wieder Messe feiern. Er sang, als fiele es seinem Mund ein. Und dann heißt es später, sich Gott in Erinnerung zu rufen. Das war, als versuche er, sich an den Geruch seines Vaters zu erinnern. Für mich waren das wunderbare Sätze auch über Religion und Glauben. Wie religiös ist denn Florentinius Malsam?
Also es ist so, dass er selber als Kind, also er geht als Jugendlicher, ist es sein wesentliches Ziel, in den Komsomol zu kommen, also in die sowjetische Jugendorganisation. Und da gehört Atheismus einfach dazu. Seine Mutter ist aber sehr religiös gewesen, also die ist im Lager zurückgeblieben. Er ist eben als Kind in dieser religiösen Kultur aufgewachsen. Das ist ja etwas, was einen, selbst wenn man sich davon lösen will, indem man sich davon löst, auch nicht verlässt. Und insbesondere in existenziellen Situationen. Es gibt später auch noch eine Situation, in der er dann versucht zu beten. Es gelingt ihm irgendwie, aber es fällt ihm auch dort als erwachsener Mann nur ein Kindergebet ein. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Die ältere Generation dort, die hat es geschafft, sich an dem Glauben festzuhalten, den sogar illegal weiterzuleben. Das ist auch etwas, was mir meine Großmutter erzählt hat, wie das organisiert war. Also das war dann auch eine Laienkultur, weil die Priester auch verschleppt und ermordet wurden. Aber trotzdem hat man daran festgehalten und das ging. Was für eine Situation. Die Nazis kommen. Und in dem Moment, in dem die Nazis kommen, wird es plötzlich wieder möglich, die Kirchen, die vorher zu Clubs umgewidmet worden waren, zu eröffnen. Und die Wehrmachtsgeistlichen lassen dort Trauungen stattfinden, weil es vorher keine kirchlichen Trauungen mehr gab. Was für eine Situation. Ich meine, dass die Nazis dort wieder das kirchliche Leben installieren. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so gewesen.
Und er heiratet seine Frau, die wiederum auch sehr atheistisch geprägt ist, aber ab und zu schimmert selbst bei der Frau noch, dass sie dann plötzlich mitsingt während der Hochzeit. Das ist die Religiosität. Etwas anderes habe ich da festgestellt. Ihr Buch hat an manchen Stellen einen ganz ungewöhnlichen, oft märchenhaft, fast magischen Sound, wenn zum Beispiel von Wolfsrudeln die Rede ist, gerade das erste Kapitel. Wenn Sie die alten Geschichten der Russlanddeutschen erzählen, haben diese Geschichten etwas magisch-märchenhaftes?
Vielleicht deshalb, weil mir ja schon viele dieser Geschichten als Kind erzählt worden sind. Also für mich sind diese Geschichten dann häufig etwas märchenhafte Geschichten gewesen. Und das habe ich zum Teil dann auch so zu erzählen versucht. Also insbesondere der Anfang des Romans, der erzählt so eine Wolfsverfolgung, wo ein Mädchen zusammen mit ihrer Tante in Gefahr gerät, weil sie vom Wölfen verfolgt werden. Das ist so eine Geschichte, die mir meine Großmutter auch erzählt hat. Etwas anders. Ehrlich gesagt, ich konnte mich jetzt nur noch grob dran erinnern. Also meine Theorie ist, dass diese Geschichte schon meiner Großmutter erzählt wurde als eine wahre Geschichte, die wahrscheinlich in dieser Form nie eine wahre Geschichte gewesen ist. Wie das häufig so ist mit Geschichten, die man als Kind erzählt bekommt.
Ach, opfern Sie ein Ferkel. Also das ist eine.
Genau.
Allein das ist schon eine tolle Geschichte. Trotzdem merke ich auch, habe ich an den anderen Geschichtsteilen gemerkt, wenn zum Beispiel diese beiden Kinder, die hungrigen Kinder, suchen was zu essen, sie ziehen durch die Stadt. Ist mir sofort Hänsel und Gretel eingefallen. Also das hat schon etwas Magisches auch, oder?
Ich kann es nachvollziehen. Also als meine Frau zum ersten Mal dieses Kapitel gelesen hat, hat sie auch sofort gesagt, Hänsel und Gretel. Danach hieß das für mich auch so, als es fertig war. Das war für mich das Hänsel und Gretel Kapitel. Ich kann es nachvollziehen. Aber es ist von mir jetzt keine Absicht gewesen, sondern es hat sich so ergeben im Schreiben.
Ganz zu Anfang haben Sie es gesagt, Sie selbst haben russlanddeutsche Vorfahren. Wie war das nun für Sie, an diesem Stoff zu arbeiten, zu recherchieren? Bleibt da etwas danach jetzt in den eigenen Kleidern hängen?
Ja, es bleibt natürlich das hängen, dass ich mich meiner eigenen Vergangenheit damit natürlich stark angenähert habe. Dass ich ein ganz anderes Bild habe. Ich habe angefangen, erstmal meine Großmutter stundenlang zu interviewen, das alles aufzuzeichnen. Das war auch sehr interessant, weil es wurden mir gar nicht so viele neue Geschichten erzählt, aber es kam immer noch ein bisschen was dazu. Und wenn ich Sachen wusste, an die sie sich nicht mehr erinnern konnte, dann konnte sie sich zum Teil im zweiten Gespräch dran erinnern, während sie beim ersten Mal für sich das Gefühl hatte, davon weiß ich nichts, davon habe ich noch nie was gehört. Also insofern ist mir das sehr viel näher gekommen. Darüber hinaus ist es auch so gewesen, dass ich dann in dem Ort, aus dem eben meine Großmutter und meine Mutter stammen, an denen wir auch gefahren sind, Leute kennengelernt habe. Keine Deutschen, aber Leute, die ein Interesse daran hatten, dass da diese deutschen Reisenden auftauchten. Und da hat sich so eine Art Freundschaft ergeben. Das ist auf jeden Fall wichtig für mich.
Und so Geschichten wie die vom Wolfsrudel und dem Ferkel und dem Winter, die erzählen Sie auch Ihren Kindern, Ihrer Tochter wahrscheinlich weiter, oder?
Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Gute Idee.
Bis hierhin vielen Dank, Markus Berges. Sein neuer Roman heißt Die Köchin von Bob Dylan. Jasmin, die Romanheldin, ist Tourköchin von Bob Dylan. Und gleich sprechen wir über den Meister, über den, ja, man möchte fast sagen, heiligen Bob Dylan und wie Markus Berges sich ihm genähert hat. Davon mehr nach den Domradio-Nachrichten.